Ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus Christus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit, zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Nichts geschieht, niemand kommt, niemand geht, es ist einfach nur schrecklich. Ich kann das bestätigen, was ein Theaterkritiker bei der Erstaufführung eines Stückes gesagt hat. Ich musste das auch noch in Englisch lesen, in der Oberstufe, und ich kann bestätigen, was dieser Kritiker so als Fazit über dieses Stück gesetzt hat. Genau was er in diesem Stück beschreibt, ist so. Zwei Leute warten und reden irgendwelches wirres Zeug, sie warten auf eine Person, sie erzählen sich irgendwas, und das, was sie sozusagen am Leben hält, dass diese Person, er heißt übrigens Godot, deswegen heißt das Stück auch Warten auf Godot, dass dieser Kerl endlich kommt, das entpuppt sich letztlich am Ende als Illusion. Wer durfte, wie ich, das auch mal lesen? Ja, paar Leute doch. Ich habe schon die Katja ein bisschen lächeln hören. Ich glaube, ihr ist es ähnlich gegangen. Ein schreckliches Stück. Aber ein Stück, das eine gewisse Botschaft vermittelt, was auch mit dem Glauben und mit dem Thema von heute zu tun hat. Dieser Samuel Beckett, ist der Autor dieses Stückes, der hatte nämlich ein bestimmtes Ziel damit. Er hat eigentlich die Botschaft mit diesem Stück, dass es eben auch eine ganz große Gruppe zu seiner und bis auf unsere Zeit von Leuten auf dieser Welt gibt, die das eigentlich genauso machen wie diese zwei Leute. Sie warten und warten, nicht nur eine Stunde, nicht nur zwei Stunden, nicht nur zwei Tage oder eine Woche, sondern sie warten schon seit Jahrhunderten. Und ist er gekommen, der Herr, auf den sie warten, der nicht Godot heißt, sondern Jesus Christus? Nein, er ist nicht gekommen. Die Botschaft letztlich dieses Stückes ist, genauso dumm und so bescheuert, wie das Warten dieser zwei Leute auf diesen Herrn namens Godot ist, ist eigentlich das Warten von Christen, schon seit tausenden von Jahren, dass ihr Herr Jesus Christus endlich kommt. Und das ist natürlich eine Anfrage, nicht wahr? Und wir finden im Neuen Testament, zum Beispiel im 2. Petrusbrief, aber auch im 1. Thessalonicher Brief, dass nicht nur Nichtchristen sich dann über diese Hoffnung lustig gemacht haben, weil sie sich ja irgendwie als Illusion, als heiße Luft herausstellte, sondern auch Christen letztlich damit ein Problem hatten. Nämlich nicht nur, dass Jesus für unsere Sünden gestorben und auch auferstanden ist, war die Grundbotschaft der ersten Christen, sondern auch die Botschaft, Jesus wird wiederkommen. Und zwar nicht irgendwann, nach hunderten, tausenden Jahren, sondern zu ihrer Zeit, ganz nah. Und dann war es in der Gemeinde Thessalonich dann zu diesem Fall gekommen, dass die ersten Christen starben und Jesus war noch nicht wiedergekommen. Und das löste eine Betroffenheit aus und natürlich eine Frage, ja, was ist denn jetzt nun? Darauf, wo sie sich letztlich drauf fokussierten, dass Jesus wiederkommt, dass sie dabei sind bei diesem Wahnsinnstag, auf den eigentlich die ganze Weltgeschichte zuläuft. Für uns ist die Wiederkunft Jesu vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber wenn wir das Alte Testament lesen und das Neue Testament, dann merken wir, die Wiederkunft Jesus ist das entscheidende heilsgeschichtliche Ereignis der gesamten Weltgeschichte, weil Jesus dann ja für alle Zeit vollkommen und letztlich in allen Räumen sein Reich aufrichtet. Ziel allen Daseins. So, und wenn man da nicht dabei ist, das glaubten sie zumindest, die ersten Christen, ja, was ist denn dann? Dann verpassen sie ja das Wichtigste, was es in dieser Welt zu erleben gibt. Und in diese Lage und Situation hinein, gibt Paulus im 4. Kapitel des Thessalonischer Brief eine wunderbare Antwort, die zum einen, was natürlich mit der Wiederkunft Jesu zu tun hat, ich denke, das erahnt ihr schon, aber natürlich auch mit dem, was wir heute feiern, nämlich den Ewigkeitssonntag, nämlich der Hoffnung, die durch diese ganze Verse hindurchscheinen. Ich lese diese Verse aus Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit wir nicht traurig sind wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Hoffnung macht den Unterschied. Und das mit gutem Grund. Wir denken ja vielleicht im Blick auf Christsein, wenn man zum Beispiel die letzte Synode der evangelischen Kirche angeschaut hat, Glauben zeichnet sich dadurch aus, dass man nur noch 100 fährt auf der Autobahn und 80 auf der Landstraße. Dass das sozusagen das Parademerkmal von evangelischem Glauben ist oder christlichen Glauben. Dass wir moralisch gut sind oder liebevoll zueinander, Nächstenliebe, Feindesliebe, das ist irgendwie scheinbar das, was sozusagen die Kernkompetenz, das ist, was im Kern christlichen Glauben auszeichnet. Wenn man nur einen Punkt rausnimmt, einer hat das mal gemacht, zum Beispiel Sex vor der Ehe, da muss man zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel Buddhisten oder Muslime an dieser Stelle zum Beispiel wesentlich moralisch besser leben, als das zum Beispiel Christen tun und selbst auch Juden. Und wenn man sich das Leben von vielen Muslimen anschaut und das Leben von Christen, deswegen haben ja viele Muslime zum Beispiel auch null Respekt vor dem Christentum, weil sie sehen, wie tief das christliche Abendland auch moralisch gesunken ist. Und da muss man einfach sagen, ja, kann man ihnen recht geben. Also wenn Moral das ist, was eigentlich Christen auszeichnen würde, dann sähe das eigentlich im christlichen Glauben sehr schlecht aus. Aber hier wird deutlich in diesem Text, was im Kern das ist, was Christsein ausmacht. Und was man immer wieder auch durch die ganze Weltgeschichte bis auf den heutigen Tag, zum Beispiel das Lied, was wir eben gesungen haben, das ist zum Obendorstag, glaube ich, 2019, 18 geschrieben worden von Outbreak Band, die eine sehr enge Beziehung zu Obendorst haben und auch zu Einsätzen zu verfolgten Christen auch mitgegangen sind. Und da wird das eben auch deutlich. Christen, Gemeinden wachsen, zum Beispiel im Iran, oder in Nordkorea, trotz schlimmster Verfolgung. Warum? Nicht, weil sie moralisch an vielen Stellen besser sind, sondern weil die Menschen in ihrer Umgebung angesichts dem Leben der verfolgten Christen sehen, dass die trotz Verfolgung, trotz Druck etwas haben, was sie persönlich eben nicht haben. Und das haben die ersten, das haben die Christen eben auch im ersten Jahrhundert zum Beispiel vorgelebt, auch in den ersten Jahrhunderten. Die auch unter totalen Druck standen, verfolgt wurden, den Löwen vorgeworfen wurden und trotzdem in den Arenen gesungen haben. Und die Menschen auf der Tribüne haben das miterlebt. Und die wussten ganz genau, diese Hoffnung habe ich persönlich nicht. Deswegen heißt es ja hier, wir sollen eben nicht so trauern. Klar, trauern wir auch. Viele von euch trauern, weil sie ihren lieben Mann, liebe Ehefrau vermissen. Es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Meine Mutter traut auch. Ich bin auch traurig, dass ich meinen Vater nicht habe. Aber ich traue doch anders. Warum? Weil ich Hoffnung habe und mein ungläubiger Nachbar oder Arbeitskollege eben nicht. Das macht den Unterschied. aus. So sagt es Paulus direkt im ersten Vers, dass wir eben nicht so trauern, hoffnungslos, deprimierend, wie die, die keine Hoffnung haben. Hoffnung ist das Parademerkmal. Viele Menschen sind im letzten Jahr zum Glauben gekommen, weil sie das an einem Mann, einem jungen Mann von Anfang 20 gesehen haben. Dass dieser Mann im Angesicht des Todes eine Hoffnung vermittelte, die man im Gesicht, im Herzen, in allem an ihm spüren konnte. Viele Menschen erkannten und sahen, das habe ich persönlich nicht, aber er hat es. Und dieser Grund der Hoffnung lag nicht in ihm, sondern in dem, der in seinem Herz Wohnung nahm. Und das ist Jesus Christus. Dieser Mann heißt Philipp Mickenbecker. Der hat im letzten Jahr, denke ich, 10, 20 Mal so viele durch sein Leben, auch durch seinen Tod zum Glauben an Jesus geführt, wie alle Pfarrer, Pastoren, Evangelisten in Deutschland zusammen. Die ersten Christen, wir haben das auch bekannt. Und auch die Nichtchristen haben bekannt, dass sie im Angesicht des Todes keine Hoffnung haben. Von Theokritus, einem heidnischen Dichter, heißt es, Hoffnung ist für die Lebenden bestimmt. Die Toten sind ohne Hoffnung. Die haben das nicht. Und deswegen trauern die neben Heiden auch anders. Und schaut euch an, es kommt ja selten vor, wenn Nichtchristen auch in Popsongs oder Rocksongs oder in anderen Liedern den Tod thematisieren, kommt ja sowieso fast nie vor. Aber wenn sie das machen, dann merkt man ja, ist sehr empathisch, geht zu Herzen, aber Hoffnung strahlt in diesen Liedern überhaupt nicht durch. Wie auch. Nicht nur Philipp Mickenbecker hat das vorgelebt, dass er Hoffnung im Angesicht des Todes hat, sondern auch Paul Bessler. Er war ein Kanut, der eine beeindruckende Karriere vor sich hatte. Er lebte in Ostdeutschland, in Halle, Sachsen-Anhalt, hatte mit Glauben überhaupt nichts am Hut und dann bekam er plötzlich im Alter von Anfang 20 einen Krampfanfälle, er wurde bewusstlos und man untersuchte ihn und man stellte einen Gehirntumor fest. Man versuchte alles, auch mit einer Chemotherapie und in diesem Krankenhaus, die eine Ärztin, die ihn betreute, die war Christin. Und die sprach mit ihm über die Hoffnung und den Halt, den man in dieser verzweifelten Lage haben kann. Und dann in dieser Situation wurde Paul sehr offen. Und diese Christin fragte ihn dann, wollen wir denn nicht mal zusammen beten? Und sie beteten zusammen und er zog dann auch ein kleines Kärtchen von Arno Pötsch. Eine schöne Aussage, du kannst nie tiefer fallen in Gottes Händen. Immer mehr öffnet er sich dem Glauben und er wendet sich an Jesus Christus und lässt sich dann auf der Intensivstation am 18. Juli 2013 taufen. Das ist der schönste Tag seines Lebens, so erzählt er. Sein Taufspruch ist, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Therapien schlagen leider nicht an, aber er weiß, dass er sterben wird. Er geht noch nach Hause zum Sterben und lädt dann alle seine Freunde ein. Er erzählt von der Hoffnung, die er in Jesus Christus hat. Und das waren alles Menschen, die im Atheismus groß geworden sind, die überhaupt keinen Bezug zum Glauben hatten. Aber die an diesem Bett, wo sie selber trösten wollten, getröstet wurden, weil sie an diese Person, an diesen total entstellten und sterbenden Menschen eine Kraft und eine Hoffnung hatten, die sie bisher nie gekannt haben. Seine Beerdigung wurde zu einer Evangelisation. Große Wirkungen erzielte das, was Paul erlebte. Viele kamen zu ihm auch in den letzten Wochen und Monaten seines Lebens, wurden getröstet am Sterbebett dieses jungen Mannes. Menschen kamen zum Glauben, es entwickelt sich ein Sportlerhauskreis von Leuten, mit denen er zusammen früher Sport gemacht hat, die nichts mit dem Glauben zu tun hatten, aber die merkten, das, was dieser Paul, ihr Sportlerkamerad hat, das will ich auch haben. Das sind nur zwei Beispiele dessen, was man auch überall auf dieser Welt sieht. Wie gesagt, nicht nur hier in Westdeutschland, sondern auch in Nordkorea. Dass, wo Menschen Jesus haben, dass sie dann auch selbst im Tod, im Angesicht des Todes, wirklich Trost haben. Weil sie wissen, das, was zählt, das habe ich schon. Und das kann mir niemand rauben. Nicht die Krankheit, nicht der Tod, nicht irgendwelche Feinde, die mir das Leben nehmen wollen, die mich unterdrücken wollen, sondern dieses Gut, das ist sicher bei Gott. Hoffnung macht den Unterschied. Und jetzt habe ich schon ein bisschen auch was von dem erzählt, was der Grund der Hoffnung ist. Und das ist Jesus Christus. Einer der wunderbarsten Verse im biblischen Unterricht nehmen wir das auch durch, diese Verse 13 und 14, im Blick darauf, was Glauben bedeutet. Wenn wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass sein Vater ihn auferweckt hat, dann wird das genauso mit uns passieren. Das ist der Grund der Hoffnung. Damit wird auch deutlich, was natürlich Paulus an anderer Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ausführt, dass das letztlich die Grundlage des ganzen gesamten christlichen Glaubens ist. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alle Hoffnung dahin. Dann gibt es auch keine Vergebung. Dann kann man auch seine Lasten nicht abgeben, weil die Auferstehung das Siegel dessen ist, was Jesus drei Tage vorher am Kreuz getan hat. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das alles Makulatur, was am Kreuz geschehen ist. Das heißt, dieses Ereignis, dieses historische Ereignis ist die Grundlage für alles. Und deswegen wird gerade im 1. Korintherbrief ja auch so viel Wert darauf gelegt, dass das jetzt nicht nur hypothetisch oder möglich vielleicht ist, sondern dass letztlich so klare Indizien dafür stehen, dass Jesus wirklich tatsächlich leibhaftig, fassbar, spürbar auferstanden ist, dass, so wie es ein oberster Richter in England, ein Lord zum Ausdruck gebracht hat, er sagte, dafür, dass die Auferstehung ein Faktum ist, dafür sprechen so viele Indizien, dass jedes Schwurgericht auf dieser Welt letztlich, wenn es darum geht, was spricht dafür und was dagegen, letztlich zu dem Entschluss und zu dem Urteil kommen musste, dass Jesus auferstanden ist. Mehr als 500 Leuten, von mehr als 500 Leuten ist Jesus gesehen worden. Er ist von Leuten berührt worden, Leute haben mit ihm gegessen, es war keine Fata Morgana. Und die Wirkung letztlich dessen, was mit diesem Ereignis passiert ist, das konnten auch die Feinde des Christentums nicht leugnen. Vorher verängstigt und dann sind Leute bereit, alles zu verlieren. Die Apostel sind alles eines unnatürlichen Todes gestorben. Vorher hatten sie Angst, sie sind geflohen, kann man nachlesen in Evangelien. Und danach sind sie völlig verändert. Wodurch ist das geschehen? Es muss was passiert sein in diesen drei Tagen. Es ist was geschehen, nämlich das größte Ereignis der gesamten Weltgeschichte, dass jemand wirklich neues, absolutes Leben bekommen hat. Das gab es vorher noch nie. Und weil das ein Faktum ist und Jesus versprochen hat, so wie das an mir geschehen ist, so wird das auch an jedem geschehen, der mit mir in Verbindung ist, deswegen darfst du begründete Hoffnung haben. Und das unterscheidet dich von dem muslimischen Glauben, vom buddhistischen Glauben. Buddha hat noch am Ende seines Lebens gesagt, ich suche nach der Wahrheit. Mohammed ist verrottet, wie alle Missionsgründer, deren Gräber man heute noch finden kann. Der Einzige, dessen Grab man leer findet, das ist unser Herr Jesus Christus. so wie unsere Gräber eines Tages leer sein werden bei seiner Wiederkunft, so ist Jesu Grab jetzt schon leer, weil er auferstanden ist. Und das Leben und den Körper, diesen neuen Auferstehungskörper hat, den wir bei der Wiederkunft Jesu, wenn wir auferstehen, bekommen werden. Deswegen ist alles das, was wir in den Evangelien lesen mit bezüglich Auferstehung, sollte uns sozusagen Blaupause dessen sein, was uns erwarten wird. Wir werden das auch bekommen, hundertprozentig. Nicht letztlich seine Reden, nicht seine Wunder, nicht seine guten Taten, sondern das, was wir in Jesu Tod und Auferstehung haben, vor allem der Auferstehung, das ist das Markenzeichen. Hoffnung macht den Unterschied. Der Grund der Hoffnung ist in Jesus und seiner Auferstehung zu sehen. Deswegen lasst euch das nicht madig machen, auch durch das, was man in Funk und Medien sieht oder in den Schulen hört. Die Auferstehung ist eins der besten nachvollziehbaren Ereignisse, die es in der Antike gibt. Kein Ereignis ist so gut dokumentiert wie die Auferstehung Jesu. Das Dritte, die Kandidaten der Hoffnung. In einem Karnevalslied heißt es, wir kommen alle in den Himmel. Kennt ihr vielleicht. Feiern bald ja wieder Karneval. Was lesen wir in diesem Text? Viele denken das auch. Es wird auch von vielen Kanzeln weitergegeben, auf vielen Beerdigungen so vermittelt. Aufgrund dann der Taufe, der Bruder ist getauft, er wird als Bruder bezeichnet, obwohl er schon seit 40 Jahren nichts mehr mit der Gemeinde und mit der Kirche am Hut hatte, außer dass er Kirchensteuer bezahlt hat, aber er ist unser Bruder. Warum ist er unser Bruder? Aufgrund eines Ritus, nämlich der Taufe. Das ist das Problem. Viele Leute hören heute nur noch auf der Beerdigung irgendwas Geistliches. Und dann hören sie das, was ich eben dargestellt habe. Der Pfarrer hat doch recht, oder? Oder der Priester? Nun, was sagt denn Gottes Wort? Das, was der Priester sagt, oder der Pastor, die meisten Pastoren und Priester? Hier in unserem Text gibt es nicht Hoffnung für alle, wie wir uns das vielleicht wünschen, sondern Hoffnung gibt es für diejenigen, die entschlafen sind in und durch Christus. Die haben Hoffnung. Im Vertrauen in Jesus gestorben sind. Nicht aufgrund ihrer guten Taten. Es gibt eine schöne Erzählung, Begebenheit im Johannesevangelium, wie die berichtet, wo das aus meiner Sicht sehr gut illustrativ dargestellt wird, was das eben konkret bedeutet. Da begegnet einer aus den höchsten religiösen und politischen Gremien der damaligen Zeit, im Judentum, nämlich der Hohen Rat, Nikodemus. Er war Mitglied dieses Hohen Rats, also ein richtiges hohes Tier. War anscheinend angesprochen von Jesus und begegnet ihm und Jesus lässt dann direkt einen Hammer raus und sagt, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann wirst du nicht ins Himmel kommen. Es war natürlich für diesen Mann, der jetzt nicht nur eine hohe Persönlichkeit war, sondern er war eine hohe religiöse Persönlichkeit. Er war beschnitten, er gehört zum Volk Gottes, er wird sehr wahrscheinlich auch gelehrt haben von den Kanzeln. Und wenn einer glauben würde, dass er ins Reich Gottes, in den Himmel, bei Gott landen würde, dann doch er. Vor allem, weil ähnlich, deswegen gibt es ja gewisse Parallelen, weil er überzeugt war, ich bin ja beschnitten, das war die Eintrittskarte in den Bund mit Gott. Er gehörte zum Volk Gottes durch die Beschneidung, so ähnlich wie das lehrmäßig auch in der katholischen evangelischen Kirche gelehrt wird. Also ist doch ganz klar, ich gehöre dazu. Und Jesus sagt ihm, du musst neues Leben haben. Das Leben, was in meinem Fall vor 54 Jahren begonnen hat, das wird dich nicht in den Himmel bringen. Damit wirst du in die Hölle kommen. Du musst neues Leben bekommen. Und wenn du dieses neue Leben nicht bekommst, hast du keine Hoffnung. Und dann erklärt er dann, wie man das bekommt. er greift auf ein alttestamentliches Ereignis ein, wo Jesus bzw. das Volk Israel in der Wüste mal wieder gegen Gott rebelliert hat und Gott wieder Strafen geschickt hat in Form von giftigen Schlangen. Und dann haben sie wieder Buße getan, um Gnade geschrien und Mose sollte helfen. Und im Auftrag Gottes hat er dann so eine bronzene Schlange aufgerichtet und dem Volk gesagt, schaut auf die Schlange, wenn ihr darauf schaut, dann werdet ihr gerettet. Und Jesus greift das auf und sagt, damals in der Wüste die Schlange erhöht wurde als Rettungszeichen, wer auf diese Schlange schaute, auf diese erhöhte Schlange, der wurde gerettet, so muss auch der Menschensohn, also letztlich ich, erhöht werden, gekreuzigt werden am Kreuz von Golgatha, damit jeder, der an den erhöhten, gekreuzigten Menschensohn glaubt, Rettung findet und ins Reich Gottes kommt. Dadurch bekommt ihr neues Leben. Die Leute damals in der Wüste hätten ja vielleicht auch sagen können, was für ein Schwachsinn, also da auf eine blöde Schlange zu gucken, wie soll mich das retten? Wie werden sie davon gekommen sein? Wenn du von einer Schlange gebissen wirst, dann gibt es nur eine Chance. Du musst schnellstmöglich sondern das Gegenmittel eingeflößt bekommen. Und im Blick auf das schlimmste Gift, das es in dieser Welt gibt, nämlich die Sünde, gibt es auch bis auf den heutigen Tag nur ein Gegengift. Nicht irgendein Ritus, Taufe oder irgendwelche Meditationen oder irgendwelche guten Werke oder irgendwas anderes, nicht das irgendwie hilft oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Stadtmission im EGV oder so, sondern es gibt nur ein Mittel, das sich gegenüber diesem tödlichen Gift rettet. Und das ist Vertrauen in den gekreuzigten, erhöhten Jesus Christus. Nur wer darauf setzt, der wird gerettet. Und deswegen, um uns darauf wieder zu fokussieren, deswegen feiern wir gleich auch das Abendmahl, weil das ja die Grundlage unserer Errettung ist. Unser Vertrauen nicht in unsere eigene Leistung, nicht in Vertrauen in Menschen oder Institutionen, sondern im Vertrauen allein auf das, was Jesus für uns getan hat. Darauf setzen wir. Und das verkünden wir. Das hat Paul Gessler diese Hoffnung gegeben, Philipp Mickenbecker diese Zuversicht gegeben, weil er wusste, ich bin ein Kind Gottes, Jesus hat mir alle Sünden vergeben, alles, was mich mein Schöpfer trennt, das ist hinweggetan, Jesus ist für mich gestorben und ist auferstanden, ich bin gewiss, dass es keine Macht in dieser Welt gibt, die Jesus das Wasser reichen kann und deswegen halte ich mich an ihm. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Bei der Beerdigung von Philipp Mickenbecker hat das der Pastor bei der Predigt wunderbar zum Ausdruck gebracht. In diesem Moment ist Philipp nicht tot. Er ist lebendiger, als wir das glauben. Die Menschen, die schon vor dich gegangen sind, die sind nicht tot, sondern sie leben. Der Grund dafür ist Jesus Christus. Deswegen fragt dann auch Jesus seine Gesprächspartnerin, nämlich Martha, glaubst du das? Vertraust du darauf? Das ist die Frage auch jetzt an dich. Glaubst du daran? Setzt du darauf? Was ist dein Trost im Leben und Sterben? Erste Frage im Heidelberger Katechismus. Viele von euch werden die auswendig schon noch kennen. Was ist dein Trost? Das ist die entscheidende Lebensfrage. So, mein Trost und meine Hoffnung, das, worauf ich setze, ist das, was Jesus für mich getan, nicht das, was ich getan habe. Hoffnung für alle, so haben wir gefragt, nein, nur für diejenigen, die an Jesus glauben. Die sind Kandidaten der Hoffnung. Aber man kann auf die Frage Hoffnung für alle doch auch noch ein Ausrufezeichen setzen. Ich habe es am Anfang ja auch angedeutet, weil die große Frage der damaligen Christen, Leute sind Christen geworden, weil sie Hoffnung hatten, dass sie bei dem größten Ereignis der Weltgeschichte dabei sind, eben bei der Wiederkunft Jesu, und jetzt sind sie gestorben, was ist jetzt nun? Und da macht Paulus dann in den nächsten Versen deutlich, nein, nein, nein. Das erste Ereignis der Wiederkunft Jesu ist die Auferstehung der Toten, nicht aller. Das lesen wir in Offenbarung, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, deswegen wird in Offenbarung Kapitel 20 auch gesagt, selig, glücklich ist der zu nennen, der bei der ersten Auferstehung dabei sind. Da werden nur die Christen auferweckt. Also der Zusammenhang von Wiederkunft, deswegen ist das heute auch nicht zufällig so, dass wir auch über die Wiederkunft Jesu sprechen, am Todessonntag oder Auferstehungs- und Ewigkeitssonntag, sondern das liegt in der Natur der Sache. Das erste Ereignis der Wiederkunft Jesu wird die Auferweckung der Toten sein. Der letzte Posaune ist geblasen, das letzte Siegel geöffnet. Der Endpunkt der gesamten Weltgeschichte ist erreicht. Jesus kommt wieder und er ist Herr in allen Räumen. Nicht mein kleines verletzliches Baby in der Krippe, nicht mehr der völlig verfluchte und verachtete Mann am Kreuz. Jetzt ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und jeder muss das bekennen, jeder sieht das. Es ist keine Frage mehr, er ist Herr in allen Räumen. Das wird so sein. Und deswegen ist es eine große Hoffnung, dass dein Ehepartner, dein Kind oder deine Mutter bei diesem Tag dabei sein wird. Mein Vater wird auch dabei sein. Er wird aus den Gräbern aufstehen. Dann werden wir zu Jesus, der in den Wolken ja zurückkommt, werden wir ihm entgegengerückt und dann, so wie damals auch Kaiser, die eine Stadt besuchten, empfangen wurden von den Horationen der Stadt. So gehören wir zu den Horationen, wir sind nicht mehr die Letzten, auf die getreten wurde, nicht nur die Verfolgten, sondern dann am Endpunkt der Geschichte sind wir die Horationen. Und wir werden ihm entgegengerückt. Und dann erscheinen wir auf der Erde an der Seite von Jesus. Letztlich werden natürlich die Leute vor ihm niederknien, Philipper 2, aber wir werden an der Seite von Jesus knien. Und deine ungläubigen Nachbarn oder Verwandten, die nur über dich gelächelt haben bis auf den heutigen Tag, werden sehen, nicht sie haben auf die richtige Karte gesetzt, sondern du auf den Sieger, auf den Herrn, auf Jesus Christus. Und wisst ihr, das ist Trost. Damit möchte ich schließen. Denn damit schließt auch unser Text. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Haben wir am Mittwoch auch gesehen, dass dieses neue Jerusalem letztlich die Braut ist, die in der Herrlichkeit in Kapitel 21 beschrieben wird. Wir, nicht ich alleine, sondern wir zusammen, die wir manchmal uns klein und arm fühlen und auch aneinander leiden an den Ecken und Kanten, wir werden bei dem Herrn sein. Offenbarung 21, es wird kein Tempel mehr geben, Jesus wird sein, alles in allem, wir werden beim Herrn sein, absolute Freude haben, ein neues Herz. Wir werden uns erfreuen an ihm, an den Gaben, die er uns gibt. Es wird kein Fragen mehr, kein Mangel, gar nichts mehr sein. Das ist Trost, darauf freue ich mich. Ich werde nicht mehr an anderen leiden, andere werden auch nicht an mir leiden. Wir werden ein wunderbares Leben führen und das ist Trost. Ich schließe mit einem Vers, der mir schon als Zehnjähriger eine große Hoffnung gegeben hat. Ich war in meinem ersten Zeltlager mit CVM damals und es war üblich, nachdem wir abends Lagerfeuer war und gesungen hatten, Fortsetzungsabenteuergeschichte gehört haben, ging man ins Bett und bevor man ins Bett ging, sang man immer eine Liedstrophe. Eine sehr alte Liedstrophe. Ein Tag, der sagt dem anderen. Mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht von dieser Zeit. Dein Heim ist nicht von dieser Zeit. Gottes Wort sagt, im Angesicht des Todes sollen wir weise werden. Weise bedeutet, dass wir fokussiert auf die Ewigkeit leben. Auch ja auch was genießen können. Das sagt uns Gottes Wort auch. Aber fokussiert bedeutet, wir wollen möglichst viele mitnehmen. Und das wollen wir auch als Stadtmission tun. Wir wollen Menschen mitbringen, dass nicht nur wir diese Herrlichkeit bei unserem Herrn und Heiland genießen können, sondern auch unsere Nachbarn, unsere Kinder, unsere Arbeitskollegen, unsere Verwandten. Nur in Jesus gibt es Heil. Das soll unser Fokus sein. Und unser Trost, das Beste kommt noch. Amen.
Zum Abschluss unserer Mahlfeier wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen mit dem Wort aus Offenbarung 1, den Versen 4 bis 6 und Philipper 4, Vers 7. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige der Erden, auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.